Gekocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Verkocht und vollgeschwitzt. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 263. Folge von Verkocht und abgedreht, wie es nämlich eigentlich heißt. Mein Name ist Daniel Täger, mir besitzt Ricky Reck im Freistaat Eifel. Leicht vollgeschwitzt, weil unter diesem Namen Verkocht und vollgeschwitzt hat er sich hier heute in die Session eingewählt. Fand ich gut, habe ich direkt übernommen. Direkt zack, ja. Abgezockt.
Selbst in der Eifel hier ist es in den Innenräumen jetzt gerade unerträglich.
Aber das ist doch fantastisch für ein Ausflugslokal wie deins, mit um den Biergarten ordentlich einzufeiern, oder?
Das ist wohl richtig, ja. Das letzte Wochenende war, also es hätte auch ein bisschen weniger sein dürfen.
Echt? Musst du da Tische begrenzen dann oder wie?
Ja. Und vor allem, um überhaupt die Kontrolle zu behalten, irgendwie auf jedes Tisch ein Reserviertschild, auf jeden Tisch ein Reserviertschild, damit nicht Leute sich einfach dahinsetzen und erwarten, sofort bedient zu werden.
Ist das, also ich finde ja, mittlerweile sieht man ja in unfassbar vielen Restaurants vorne hier so ein Schild, bitte bleiben Sie hier stehen, Sie werden platziert. Ja. Mhm. Ich finde es ja vollkommen in Ordnung, ne?
Ja. Und es hilft wirklich dem Ablauf, weil die Leute, wie scheiße die Fliegen anzieht, setzen sich Gäste grundsätzlich an den einzigen Tisch, der noch nicht abgeräumt ist.
Hä?
Ja, ist immer so. Und dann stehst du als Servicekraft da und kannst den Tisch nicht ordentlich abräumen, weil die Leute alle schon sitzen, ihre Sachen auf dem Tisch haben. So.
Und bestimmt ist das auch noch aus Höflichkeit, oder?
Ich habe keine Ahnung.
Also dass man so sagte, komm, dann setzen wir uns an den Tisch, weil der ist ja, der ist ja definitiv frei.
Ja. keine Ahnung. Das ist mir unbegreiflich. Das ist das große Rätsel der Gastronomie.
Aber das mit dem Reserviertschild, das ist mir auch schon mal in Läden aufgefallen. Mhm. Also den Trick finde ich auch ein bisschen billig, aber kann man nicht anders machen. Ne?
Mhm. Aber du kannst ja nicht immer wie ein Habicht irgendwie einen in den Biergarten stellen, der aufpasst, dass sich die Leute nicht einfach da hinsetzen.
Gut, was natürlich nicht. Hast du denn so eine Tafel vorne stehen mit, hier, bleiben Sie mal hier, wir holen Sie ab?
Nee.
Weil was nämlich dann nicht geht, ist, dass man da steht und dann da steht.
Ja.
Ne, dass man da nicht abgeholt wird.
Was tatsächlich passiert, und das hängt wahrscheinlich mit dem Setup des Gastraums zusammen, wenn kein Biergartenwetter ist, die Leute öffnen die Tür, kommen rein, bleiben stehen. Mhm. Und das funktioniert irgendwie super. Und die werden natürlich auch abgeholt. Mhm. Also da setzt sich keiner einfach irgendwo an den Tisch.
Ja gut, aber das bei dir auch, also zumindest im Innenraum, finde ich dafür so fast ein bisschen zu intim, zu wohnzimmerhaftig, dass man da reinkommt und sich irgendwo hinsetzt.
Ja genau. Es sind ja auch verschiedene kleine Räume, das heißt, du müsstest, wenn jetzt direkt vorne kein Tisch frei ist, müsstest du ja auch schon quasi in andere Räume rein und gucken. Mhm. Und deswegen bleiben die meisten einfach stehen. Und wenn viel los ist, ist ja auch fast alles reserviert. Das heißt, die Leute melden sich ja dann auch und sagen, wir haben reserviert. Mhm. Und wenn dann noch Walk-ins reinkommen, sieht es ja eh voll aus und die Leute warten. Nur im Biergarten passiert das eben nicht. Die sehen niemanden und greifen sich einfach den nächsten freien Tisch. Auch wenn der ja eigentlich schon reserviert ist.
Kann ich aber als Gast irgendwie auch so ein bisschen nachvollziehen. Also ich hätte eher den Mut, mich in einem Biergarten an den Tisch zu setzen, an freien, als innen.
Ja.
Warum auch immer.
Naja, Biergarten ist so ein Ding, da gehst du einfach rein und setzt dich. Aber wir müssen die Kontrolle behalten.
Wo wir gerade schon jetzt bei Gastronomie-Themen sind. Ich war ja, in der letzten Woche war ich ja nach Mosel unterwegs.
Ja.
Ne? Wie so ein Rentner. Mhm. Was fantastisch war, weil man trinkt ja zwar keinen Wein, aber kulinarisch wird man da ja dann doch sehr abgeholt. Außer in der zwar sehr schönen, aber gastronomisch am Arsch des Erdpunktes und ganz weit unten gelegenen Stadt Cochem.
Ja.
Da ist, wusstest du, dass da so eine Art Gastronomie-Mafia herrscht?
Nee, das wusste ich nicht.
Da gibt es ein Mexikaner, ein Brauhaus, ein Irish Pub, die gehören aber alle dem gleichen Typen.
Echt?
Und das erkennt man, wenn man so ein bisschen drauf achtet, dann irgendwann da dran. Also mir ist es aufgefallen, weil in einer Karte wurde so ja, auf exorbitant immer der Gurkensalat angepriesen. Mhm. Dass man hier doch am liebsten den Gurkensalat dazu nehmen will. Dann sind wir da aber raus aus dem Laden, weil, keine Ahnung warum, also das ist ja auch schon ein Grund, dass man aus dem Laden wieder rausgeht, gehen in den nächsten Laden rein. Der hatte ausgesprochen viel seinen Gurkensalat angepriesen in der Karte, auch mit Bild. Und da dachte ich mir, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann ist mir aufgefallen, in dem dritten Laden, was ein ganz anderes Konzept eigentlich hatte, standen aber die gleichen Tischaufsteller schon wieder auf dem Tisch. Mhm. Aber ein ganz anderes Restaurantkonzept. Und dann habe ich mir mal die Karte, ich weiß nicht mehr, wie das Brauhaus hieß, ich nenne es mal Landbrauhaus. Und dann gab es auf der Karte das Landbrauhaus Helles und das Landbrauhaus Weizen. Mhm. Dann sind wir weitergezogen, weil uns das dann interessiert hat. Dann, gehst du zum, was weiß ich, Mexikaner. Und dann gibt es da das Mexikaner Helles und das Mexikaner Weizen. Das heißt, das ist auch noch alles das gleiche Bier, was wahrscheinlich, wie heißt das Billigbier?
Oettinger.
alles Oettinger oder so ist. Im Irish Pub genau das gleiche. Da gab es dann das zusätzlich noch das Irish Stout gab es dann noch dazu. Aha. Aber da gab es kein Guinness, sondern da gab es dann Irish Stout, das Irish Helle und das Irish Weizen. Ganz perfide.
Wow.
Und irgendwo war es dann ganz offensichtlich, da war ein leeres Ladenlokal und in dem Schaufenster von diesem leeren Ladenlokal wurden alle anderen Läden beworben, mhm, wo man denn hingehen kann. Und das waren alles genau diese Läden nämlich.
Ah. In Cochem habe ich noch nie Aufenthalt gemacht, weil mich die Stadt echt abschreckt.
Also das ist vorne, also auf der nicht touristischen Moselseite.
Ja.
Da sind vernünftige Läden. Mhm. Nur wenn man so blöd ist wie ich und am ersten warmen Tag des Jahres dahin geht, unreserviert abends versucht, einen Tisch irgendwo zu bekommen, Pech. Mhm. So, aber da waren dann die richtigen. Und tatsächlich mit ein bisschen Suchen in der zweiten und dritten Reihe habe ich auch was gefunden, auf Empfehlung hin, was vernünftig war. Mhm. Aber das kannst du echt nicht bringen. Meine Fresse.
Das war bis heute wirklich. Rüdesheim, das Rüdesheim der Mosel. Also Kegelclub, Ausflugsziel Nummer 1.
Da werden Schiffe und busseweise die Menschen abgeladen. Da gibt es ja Busparkplätze.
Ja, genau.
So.
Ja. Auch mit großen chinesischen Reisegruppen und so. Also, das ist wirklich. Im Ruhrgebiet hat man früher immer gesagt: Polacken flachrennen.
Aber so, ganz ehrlich, so viel gibt Cochem auch nicht her. Ne? Es sieht malerisch aus, aber dann ist ja auch gut.
Mhm. Also da ist wenn keiner da wäre, wenn das menschenleer wäre, sähe das malerisch aus. Aber wenn die ganzen chinesischen Gruppen und Busse überall da geparkt sind und so, dann verliert das auch so ein bisschen die Romantik.
Ohne das jetzt hier zur Reiseempfehlungssendung werden zu lassen. Was ähnlich Süßes, etwas größer sogar, ist Bernkastel-Kues. Und da funktioniert es aber mit diesem Touri-Ansturm und trotzdem gute Touri-Küche und so.
Ja, Bernkastel hat sich so ein bisschen hochgeschlafen. Also früher war das auch mal so ein Kegelclub-Dings.
Okay.
Irgendwie. Aber das ist qualitativ besser geworden.
Also da war, ich fand da die ganze Grundstimmung war doch ganz anders.
Ja.
Zwar sind da auch hier und da sehr viel Chinesen mit Sonnen rumgelaufen. Aber naja, gut.
Naja. Aber Mosel ist eigentlich schön.
Fantastisch.
Genau wie das Ahrtal, das ist nur wesentlich kleiner. Also ein bisschen in 10 Minuten durch, aber das ist schon, hat schon was.
Also, aber okay, dann machen wir es jetzt doch zur Reisesendung. Gestartet bin ich ja in Trier.
Ja.
Wie scheiße ist denn bitte Trier?
Oh Mann.
Ich hätte ja nicht gedacht, dass Trier, also es ist ein bisschen so ein Running Gag draus entstanden, dass man Trier doch jetzt ab jetzt auch als Schimpfwort, als Wort für was benutzen kann, wenn was richtig kacke ist. Also boah, da gehen wir nicht mehr hin, das ist total Trier. So, also so kacke fand ich Trier.
Ja.
Und ganz ehrlich, mit dem Porta, wie heißt es?
Porta Negra.
Porta Negra, ja, mein Gott.
Ja.
Also daraus machst du nicht eine Stadt.
Nee, ich meine, Porta Negra ist, also sieht nicht mal besonders beeindruckend aus. Wenn man weiß, was es ist, super.
Aber, ja, ich habe es auch mal angefasst, super. Ist ja. Aber ist im Moment auch zur Hälfte komplett eingerüstet, weil. Nein, aber die Innenstadt ist scheiße, da ist ja ein Zara, ein ja. C und A aneinandergereiht. Und die restliche Stadt ist einfach, also, Entschuldigung.
Ja,
Entschuldigung, alte Römerbrücke.
Ja, hier und da siehst du mal.
Ja, zu der Römerbrücke. Ich habe dann gegoogelt irgendwann, was es denn gibt. Ja, zu der Römerbrücke bin ich auch hin. Mhm. Das ist eine Brücke.
Ja. Die ist noch, also,
nee. Nein, aber so, und dann geht's nordwärts und es wird einfach immer schöner. Das muss man ganz klar sagen.
Ja.
Ja. So, jetzt ist aber auch gut mit der.
Bis man nach Koblenz kommt und dann, das braucht man auch nicht unbedingt.
Nee, da endete ich ja und da war auch nur ganz kurz und zack, weg.
Ja.
Nee. Hast du eigentlich hier nebenbei bild.de Livestream auf?
Warum?
Habe ich gestern festgestellt. Bild.de, heute ist Donnerstag, vielleicht gibt es den Stream jetzt nicht mehr, weil Bild.de streamt live den aufgepusteten Wahl-Timmy. Und wartet. Die nennen es natürlich nicht so, aber die warten ein bisschen auf die Explosion. Also du kannst jetzt auf Bild.de gehen und live zu Timmy in die Live-Kamera reinschalten, wie die Wellen um ihn herumspülen.
Ich habe heute noch ein Interview mit einem Tierarzt gelesen, der wohl die Obduktion vornehmen soll. Mhm. Und der sagt, die können den nicht einfach irgendwie an den Strand rollen und dann aufschneiden, weil wenn der explodiert, ist das richtig gefährlich. Da fliegen dir kiloweise Fleischbrocken um die Ohren.
Ja, klar.
Und deswegen müssen die den erstmal anpieksen und die Luft rauslassen.
Ja. Oder macht er dann wie auch so ein, als wenn der Luftballon früher so aufgeblasen hat, so aus der Hand gefallen ist und dann so durch den ganzen Raum. Ja, der Mensch will ich aber auch nicht sein, der dann da mit so einem Schutzanzug hingeht und mit so einem kleinen Pieks.
Nee, anscheinend haben die ein Skalpell an einem ganz langen Stab sozusagen. Und aus der Ferne pieksen die den dann an.
Ja, aber das kann
der arme Timmy.
Aber muss man da nicht, also da muss man doch auch Physik anwenden und erstmal so ein großes Stück Klebeband auf den Wal drauf machen und dann anpieksen, oder?
Ja, damit das nicht einreißt.
Ne? Ja, weil sonst piekst du an, also das ist ja dann wie beim Luftballon.
Ja.
Oder einfach warten und hoffen, dass der abhebt.
Dann kannst du den wie einen Ballon an den Strand ziehen.
So. Also, war. Aber die haben jetzt noch einen zweiten Wal, ne? Einen Toten. Dänemark erwischt es im Moment so richtig. Aber um den wird nicht geredet. Da gibt's, der hat noch nicht mal einen Livestream.
Ja. Und wenn der eindeutig tot ist, muss er auch nicht gerettet werden.
Nee, eben. Mir tun jetzt nur so ein bisschen die ganzen Leute ja dann doch in der ganzen Sache leid, die sich jetzt so Timmy oder Hope auch tätowiert haben. Ne?
Ja.
Und, dann, und der dann jetzt die Tage irgendwann mal explodiert und dann haben die ganz klar so ein Mahnmal auf dem Arm oder auf dem Bauch stehen. Von einem explodierten Wal. Naja.
Oh.
Naja, gut.
Der explodierte Wal.
Ja. Noch nicht. Ich hätte übrigens eine App-Idee.
Ja.
Das muss mal bitte jemand erfinden und in den App Store stellen. Wenn man die Handykamera anmacht, weil man was fotografieren will, passiert es ja manchmal, dass der merkt sich jemand den letzten Status, ob Front- oder Rückkamera. Und so, und dann stehst du irgendwo, hebst die Kamera hoch, drückst die Kamerataste, weil du was fotografieren willst, und in dem Moment guckst du dir selber ins Gesicht, weil die falsche Kamera an ist.
Ja.
Den Moment hätte ich gern als zweisekündiges Video.
das völlig bestürzte Gesicht, ja, wenn du merkst, dass du dich selbst fotografierst.
Ja, weil das ist auch so, du stehst in einer Öffentlichkeit, in einer Menschenmenge, hebst so das Handy auf, weil du was fotografieren willst und dann drückst du drauf und dann guckst du dir einfach selber ins Gesicht. Und diese zwei Sekunden, die hätte ich gerne als Collage, sondern das muss man noch programmieren können, irgendwie, dass immer diese ersten zwei Sekunden aufgenommen werden. Das bitte mal umsetzen.
Mhm. Absolut. Ich habe was von unserem orangenen Freund mitgebracht.
Meinst du den mit seinen blau geschundenen Händen?
Ja. Ja, so, nur so 1, 2, 3, 4, 5 Zitate, die er letzte Woche so gebracht hat. Mhm. So, ich lese sie einfach aus einem Zusammenhang gerissen vor. Irgendwie. Er hat zum Beispiel gesagt, er hätte auch die Wahl in Kalifornien gewonnen. Also ist ja ein Staat, in dem der deutlich verloren hatte damals, wenn Jesus Christus die Wahlzettel ausgezählt hätte.
Mhm. Klar.
Klar. Reporter, die ihn schlecht darstellen, begehen Landesverrat. Mhm. Das Dach seines Ballsaals reicht bis in den Keller.
Was?
Ja, genau die Frage haben sich viele gestellt, als er das gesagt hat. Nicht nur ist der Ballsaal drohnensicher, wenn er von einer Drohne getroffen wird, prallt die sogar wie von einem Trampolin ab. Aber er ist auch ein Drohnenhafen, womit er ganz Washington beschützt. Wie die das gleichzeitig hinkriegen wollen, dass das wie so ein Trampolin angreifende Drohnen abfedert, aber auch ein Drohnenhafen für die eigenen Drohnen ist. Das ist sicher Hightech.
Vielleicht kommt da der Wal schon wieder zum Einsatz.
Ja.
Weil der ist ja nun mal auch gerade wie ein sehr großes Trampolin.
Ja. Das glaube ich auch. Und zu guter Letzt, er könne nach Israel ziehen und dort zum Premierminister gewählt werden. Weil ihn alle lieben.
Meinst du, so wie seine eigenen Landsleute nach aktuellen Umfragen?
Ja, und so wie angeblich auch die Venezuelaner. Mhm. Ihn ja zum Präsidenten haben möchten. Weil ihn alle lieben.
Ja, na klar. Hm. Ich habe so ein Foto letzte Tage gesehen von seinen überschminkten Händen, weil er ja so blaue, immer schlimmer blaue Flecken an den Händen hat. Und das ist mittlerweile so eine richtige Maskenbildnerarbeit, um das zu überdecken. Mhm. Das ist nicht einfach überpinselt und abgepudert, sondern das ist so richtig
modelliert.
Richtig, genau, so aufmodelliert.
Ja.
Aber es kommt ja nur durchs Händeschütteln.
Hm. Ja. Und weißt du, wer ihn besonders liebt?
Nee.
Sein ältester Sohn. Don.
Ah. Hm.
Der hat ja jetzt geheiratet. Und Donald ist nicht zur Hochzeit erschienen.
Ja, durfte
er. Weil er hat ja noch hier und da ein bisschen mit dem Iran zu tun, hat er gescherzt. Hm. Aber er ist eigentlich Golf spielen gegangen.
Echt?
Ja.
Ein gutes Verhältnis haben die.
Sehr gut.
Ja.
Ja, so viel zum orangen Clown im Weißen Haus.
Sehr gut.
Boah, so ein Gin Tonic ist wirklich lecker, ne?
Ich habe das gerade gesehen und dachte, also das ist ein Sommergetränk, ist das jetzt auch nicht, oder?
Doch.
Echt?
Natürlich. Mit Minze und Zitrone und so.
Weil ich hab letztes Mal vor 25 Jahren Gin Tonic getrunken. Also ich habe mal alkoholfreien Gin Tonic habe ich vor zwei Jahren irgendwie mal so eine Flasche, also eine Flasche Gin leer getrunken, so mit Tonic.
Ja, alkoholfreien Gin kannst du an einem Abend ja auch
Ja, musst du vor allen Dingen, also jetzt nicht an einem Abend, aber man muss alkoholfreien Gin relativ zügig leer trinken, weil Trugschluss, der hält sich überhaupt gar nicht so lange wie mit Alkohol, weil komisch, ist ja gar kein Alkohol
drin. Ist ja gar kein Alkohol drin. Hm.
Das war ja damals meine Idee, ich hätte ja so gerne so einen Schrank, wo so ausgewählte Brände und Schnäpse drin stehen.
Ja.
Da ich das aber nicht trinke, dachte ich, guck mal, das ist doch geil, da kann man da so schön so alkoholfreie Sachen destillen jetzt reinmachen, wenn die jetzt auf den Markt kommen. Geht gar nicht, weil die kippen einfach rum.
Stimmt.
Ja.
Hatten deine Eltern früher, meine Eltern hatten früher diese Wohnzimmer, wie hieß das? Wohnwand, glaube ich. Ne?
Mhm, war bei meinen Großeltern. Meine Eltern.
Großeltern. Stimmt, ja. Und also meine Eltern hatten kein Gelsenkirchener Barock, sondern das war Mahagoni-Furnier. Mhm. Links eine große Klappe, rechts eine große Klappe. Die linke Klappe war der Fernseher.
Ja.
Die war hinter so einer Klappe.
Mhm.
Und hinter der rechten Klappe war die Hausbar.
Ja.
Exakt mit wie bei Spiegeln hinten drin und schön beleuchtet und so. Und dann
exakt wie bei meinen Großeltern. So, ja. Also wirklich, ich glaube, das ist auch mit einem Kran reingehoben worden. Diese ich glaube nicht, dass das durch die Tür gegangen ist, diese Schrankwand. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das die gleiche Klappe, also die gleiche Flügeltür war mit der Hausbar. Es gab nämlich auch noch die Stereoanlagentür.
Ah, die hatten wir nicht.
Drin. Mhm. Ich weiß nicht, ob das die gleiche war oder ob es da noch eine dritte gab in diesem Monstrum.
Ja, die Stereoanlage war unten offen drin. Mhm. Über den Schubladen, die natürlich über die ganze Breite ging.
Stimmt, genau. Und oben, über dem Fernseher waren Dias. Weiß ich noch, in der Klappe da waren die ganzen Dia-Kisten.
Ach so, aha. Ja, wir hatten keine Dia, also wir hatten Super 8.
Ja. Mhm. Aber guck mal, so Copy-Paste diese Wohnzimmer damals wahrscheinlich,
ja.
Ne?
Ja, absolut.
Dunkelbraunes Ledersofa?
Weiß ich, nee. Ein helles, was war das für ein Material? Stoff, also so ein bisschen Frotte-artig.
Frotte?
Ja, nicht Frotte.
Damit man auch mit dem nackten Arsch drauf sitzen kann, oder?
Na, wie heißt dieser? Also, so wie, wie so ein Niki-Pullover. Hatte man ja auch gerne in den 70ern. Mhm. Also, so ein geschmeidiges Stoffzeug irgendwie. Sehr hell. Und ich weiß, da war ein großer Flecken drauf, der während einer Silvesterparty mal aus der Rotweinflasche gehüpft ist. Auf das
ich dachte, wird sich doch einer mit dem Nacken.
Nee, Bremsstreifen hatten wir nicht.
Ah ja. Ja, klar, ja. So. Hm?
Und damals war natürlich, also wenn man die Schnapsklappe aufgemacht hat, dann waren da hauptsächlich so Cognacs drin, die waren in den 70ern voll angesagt. Remy Martin und so.
Ich war ja nur als Kind da dran. So mit 5.
Das hast du nur genippt.
Ich gehe nicht davon aus, ne?
Nee. Ich kann mich dran erinnern, da war viel braunes Zeug drin. Nichts Klares.
Stimmt, alles, ja, wenn ich jetzt so, ja, alles so Sherry-Farben und so, ne?
Ja, auch. Mhm. Brandy, Sherry und so. Ja,
ja, ja, okay.
Das war hip in den 70ern.
Weißt du, was auch so 70er, 80er Jahre ist? Kennst du in Hotels diese Waffeln, diese kleinen, beim Hotelfrühstück, beim Frühstücksbuffet, wo man die Marmelade reintut?
Ja.
Da gibt es auch diese kleinen, so schnapsglasgroße
Waffelschälchen.
Waffelschälchen, wo man dann seine Marmelade rein, ja, oder die Marmelade aus dem Topf reintut, um an den Tisch zu gehen. Die ist ja nicht zum Essen. Das ist ja nur zum Marmelade.
Ja, auch zur Müllvermeidung.
Genau. So, ich glaube noch nicht mal, dass das groß gezuckert ist, diese Waffel. Das ist ja wirklich nur ein Verpackungsmaterial, ein essbares Verpackungsmaterial.
Sieht ein bisschen so aus wie Eiswaffeln.
Ja, ist aber viel pappiger.
Mhm.
Letzte Woche hatte ich so eine sehr viel Frau neben mir am Nebentisch sitzen beim Frühstück. Also sie war sehr viel. Und auf einmal höre ich vom Nebentisch, da hat sie das ganze Ding aufgegessen, ne? mit der Restmarmelade. Und dachte, ist ja in Ordnung. Aber da die jetzt nun mal sehr viel Frau war, hat die das beim zweiten, dritten und vierten Brötchen auch gemacht. Die hat immer diese Verpackungswaffeln mitgegessen. Und ich war so irritiert, ich konnte da überhaupt nicht weggucken, wie die diesen, also das ist ja ekelhaft.
Und nur nichts liegen lassen.
Nein, und ich dachte noch, vorher, ich habe mir nämlich auch so ein bisschen da in so eine Waffel reingetan und die stehen ja so ineinander gestapelt da, daneben. Und dann habe ich das so genommen und auseinandergefriemelt, wo ich dachte, das ist ja eigentlich auch ein bisschen eklig, dass man da mit seinen Händen rangeht und dachte wirklich zeitgleich noch, naja, aber das isst man ja eh nicht.
Ja.
hat die sehr viel Frau am Nebentisch anders gesehen.
Ja, klar. Ja.
Ja.
Die hat es ja bezahlt, deswegen muss das auch weg.
Stimmt, es gibt so Leute, die beim, ist ja bezahlt, ne?
Ja, klar.
Frühstücksbuffet muss man richtig zu lang. Mhm. Stimmt. Hast du ein unnützes Wissen für diese Woche?
Ja, klar. Links rein, rechts raus, aber meistens bleibt es hängen. Neues aus der Kategorie unnützes Wissen. Der afrikanische Lungenfisch. Heute begeben wir uns auf das Feld der Biologie.
Okay.
Der afrikanische Lungenfisch gräbt sich, also der wohnt ja normalerweise in so einem Tümpel irgendwo in Afrika, wie der Name schon sagt. Mhm. Der gräbt sich bei Trockenheit, also wenn es lange nicht regnet und so langsam der Tümpel verschwindet und so, gräbt er sich in den Schlamm ein und fährt seinen Körper komplett runter. Mhm. So wie ich im Winter auch. Mhm. Und so kann der Monate und teilweise sogar Jahre überleben, bis irgendwann der Regen wiederkommt.
Moment, aber dann, der verbuddelt sich und dann trocknet, über ihm trocknet der Tümpel aus. Mhm.
Und der geht dann quasi in so einen extremen Winterschlaf. Mhm. Und sobald es wieder nass wird, wacht er auf und schwimmt dann in dem neuen Tümpel weiter, als wäre nichts passiert.
Da ist aber, also manchmal ist die Evolution echt komisch, ne?
Komisch,
ne? Also hätte der sich nicht was anderes überlegen können? Gar nicht erst in dem Tümpel zu wohnen zum Beispiel?
Ja, ich weiß auch nicht. Also manchmal ist die Lösung noch absurder als alles andere irgendwie. Aber ich hätte auch die Geduld nicht.
Ja, ich meine, die fahren sich ja wahrscheinlich so runter, dass die ja auch nicht mehr beim Bewusstsein sind dann.
Nee, wahrscheinlich nicht. Also die sind schon...
Die Frage wäre jetzt nur, verlängert der damit seine Brutto-Lebenszeit?
Tja.
Oder geht das von seiner... Also wäre jetzt total blöd angenommen, der wird nur 20 Jahre alt und dann kommt mal 5 Jahre kein Regen.
Und wird er dann auch 20 Jahre
alt? Wird er dann auch... Oder wird er 25 Jahre alt? Hm. Oder halt, wäre auch total blöd, wenn trocken und dann findet den ein anderes Tier und denkt, der ist ja tot.
Ja.
Ist der dann aber gar nicht.
Nein.
Vermodert man da nicht sogar?
Also, ich meine, etwas Stoffwechsel muss ja anscheinend passieren, sonst wird er ja sterben.
Ich habe Winterschlaf eh noch nie verstanden, aber über Jahre ist echt
sehr interessant. Über Jahre ist interessant. Ne? Also da müsste man wirklich mal einen Fachbiologen für afrikanische Lungenfische fragen.
Und wie so heißt der Lungenfisch, weil der so eine große Lunge hat dafür, oder was?
Das habe ich nicht herausfinden können.
Hast du ja auch nicht recherchiert?
Nee. Fische haben ja gar keine Lungen, oder? Die haben doch Kiemen.
Was ist denn hinter so einer Kieme? Nee, stimmt, das ja, stimmt, wenn man so ein Fisch filetiert, das ist ja keine Lunge. Nee. Vielleicht hat der eine Lunge.
Ja, wer weiß. Ja, vielleicht braucht er die, um im Dreck überleben zu können.
Man nee, gut, aber das ist ja auch nicht das unnütze Wissen, sondern das unnütze Wissen ist ja, dass der einfach sehr unnütz sich eintrocknen lässt.
Genau. Ich kenne mich leider nur mit Regenbogenforellen aus. Und Doraden.
Und die Regenbogenforellen sind ja auch kein Regenbogen.
Richtig.
Hast du schon mal vom PAR gehört, dem Pre-Arrival Research?
Pre-Arrival Research? Nee.
Das habe ich letztens gehört und da mal ein bisschen gelesen. Das ist super interessant. Ab einer gewissen Hotelkategorie, meist so 5 Sterne oder so Luxus-Resorts, werden die Gäste, die sich in einem Hotel anmelden, vorher von dem Hotelpersonal, ich sag mal, gestalkt.
Ja.
Da wird das heißt, du kommst als Gast an und dann weiß das Hotelpersonal schon,
dass du einen Gin Tonic haben möchtest.
Zum Beispiel, weil die durchforsten deine Social Media Kanäle, die durchforsten eventuell Homepage, wenn du aus dem Ausland kommst und so, dann wüssten die jetzt in dem Fall, du checkst ein, dann wüssten die, dass du in Deutschland einen Podcast betreibst. So um deinen Aufenthalt, also das wird dir jetzt für den Aufenthalt nicht viel sehen, aber so wachsen dann so Gästedatenbanken quasi an. Das Ganze aber unter dem Deckmantel des Datenschutzes, sodass der Gast das möglichst ja nicht mitbekommen soll, aber im besten Fall kommst du da hin und dann steht schon dein Lieblingsgetränk da oder
Oder die fragen ganz höflich, na, wie ist der Podcast denn letzte Woche gelaufen? Und du fühlst dich natürlich super gebauchpinselt.
Ja, irgendwie
ja,
so.
Ja, man kennt mich. Wir sind immerhin Platz 98 der Podcast-Charts in der Elfenbeinküste.
Sowas. Oder keine Ahnung, wenn du, es gibt ja Leute, die sind mehr in der Öffentlichkeit durch Homepage oder Zeitungsberichte oder irgendwas. Und sowas wird vorher recherchiert und da haben so Luxus-Resorts, haben da Redakteure für.
Wow.
Die dann da so diese.
Cooler Job.
Krass, ne? Mhm. Also so vorab Leute stalken, um zu gucken.
Ja. Das ist cool.
Ja, weiß ich nicht. Kommt man nicht auch in ein Hotel, weil man. Also ich habe gerne im Hotel die Anonymität eigentlich.
Ja.
So, ich fände es jetzt unangenehm, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme. Also ich finde es ja schon ein bisschen aufdringlich, wenn du auf dein Zimmer kommst und der Fernseher begrüßt dich mit Hallo, Herr Täger.
Ja.
Das finde ich schon ein bisschen aufdringlich.
Ja.
Oder?
Mhm. Nee, sowas brauche ich überhaupt nicht.
Nee, und stell dir vor, da steht dann, Hallo, Herr Täger, ihr Nackenkissen von der Firma, ist schon aufgeschlagen.
Nee, klar, schön wäre natürlich, wenn du irgendwo hinkommst und da steht schon Eifeler Landbier. Eiskalt. Das ist natürlich schön.
Ja, aber das könnte passieren. So, wenn man. Also ich frage mich, ob das eine Sache ist, die jetzt erst, ich meine, vor den Zeiten von Internet kann es diesen Berufszweig, diesen Research ja noch nicht gegeben haben. Nicht in der Form.
Richtig, genau.
So, das
da wurde, also ich weiß, dass in Hotels Informationen, die Mitarbeiter quasi aufgeschnappt haben, intern quasi aufgeschrieben wurden. Vor der Computerzeit auch natürlich in der Gästekartei.
Genau, also ja, aber dafür muss der Gast ja schon mal da gewesen sein.
Das ist richtig, genau. Aber alles, was man so erfahren kann über den Gast, wird schon seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten, aufgeschrieben in solchen Hotels. Und dann wissen die zumindest mal ein bisschen mehr und wissen, dass der zum Beispiel, keine Ahnung, seine Schuhe geputzt haben will, etc., etc.
Okay, und dann hat es natürlich jetzt Internet und dann auch noch Social Media sehr einfach gemacht, ne? Auch ja. diese Pre-Arrival-Dinger zu machen.
Ja, also man muss aufpassen, welche Spuren man im Internet hinterlässt.
Ja, komm, dann machen wir weiter mit dem Tipp. Ich habe nämlich einen Spitzentipp.
Der Tipp der Woche.
Warst du Karl-May-Hörer? Leser?
Leser? Ganz großer Karl-May-Leser.
Ja?
Ich habe fast alles gelesen.
Weil ich war nämlich, mich hat diese ganze Welt von Karl-May überhaupt nicht so abgeholt. Das Einzige, was ich halt kannte, waren die so Singles, Hörspiel-Singles vom Schatz im Silbersee und der Schule und sowas. Winnetou jetzt, glaube ich, noch nicht mal. Also mein Vater hatte ich weiß gar nicht mehr, das waren immer viele, auf so eine Single passt ja nicht viel drauf pro Seite, irgendwie 4-5 Minuten oder so.
Ja.
Und da irgendwie habe ich aber auch in erster Linie die Geschichte der Shoot gehört. Und das ist 1964 rausgekommen, zeitgleich mit dem Film damals auch.
Ja.
Das ist ja auch verfilmt worden. Und auf den Singles waren auch Motive aus den Filmen als Cover immer drauf. Mhm. War aber eine komplett eigene Hörspielproduktion. Mhm. Und genau diese Produktion präsentiert damals von Philips. Tatsächlich, also da hat Philips ja noch so eigen als Verlag auch gedient.
Das war ein großes Plattenlabel.
Ja, und die gibt es jetzt bei Spotify. Relativ gut digitalisiert. Und ich habe das angemacht, also jetzt speziell der Shoot. Boah, mich hat das sofort, die ersten Worte, ich war sofort zurückversetzt vor meinen Plattenspieler, wie ich ständig da diese Singles rumgedreht habe. Und ich habe das damals auch, damit es einfacher war, auf Kassette überspielt natürlich. Mhm. Und die gibt es jetzt bei Spotify. Oder was heißt jetzt? Aber die gibt es bei Spotify, habe ich gefunden. Aha. Also für alle Karl-May-Hörer können da mal, das ist echt eine sehr große Sammlung.
Ach, rein. Ich habe das nie gehört, ich habe es nur gelesen.
Ah ja.
Und noch viel besser als Winnetou und diese ganzen Indianer-Sachen fand ich die Orient-Sachen.
Ja, das, also der Shoot ist ja, der spielt irgendwo da in Irak, Iran, keine Ahnung. Ja, genau. Syrien, ja. Keine Ahnung. Im Osmanischen Reich, sagen wir mal, irgendwo.
Ja, genau. Nee, boah, fand ich super.
Ja, genau. Hm.
Ja, mein selbstgemachter Quatsch. Mein Tipp der Woche handelt von selbstgemachtem Pimms. Sagt dir das was?
Nee, Pimms?
Pimms heißt das. Das ist so ein bisschen das Sommergetränk schlechthin in im Vereinigten Königreich. Das kaufst du also fertig im Supermarkt. Mhm. Kippst das in eine Karaffe und dann kommen da irgendwie Orangen, Gurkenscheiben etc. rein und dann.
Sangria.
Nee. Also ist natürlich ein Geheimrezept. Keiner weiß angeblich, was drin ist und so. Und das wird dann quasi in ein Glas mit Limo aufgegossen. Und ich habe jetzt quasi selbst ein Rezept entwickelt, wie man Pimms ganz einfach selbst machen kann. Nämlich, ich habe viel Gin mit weniger Martini angesetzt. Mhm. Orangen, Gurken, Zitrone, Zitronenmelisse und Minze. Das lässt du dann mal ein Weilchen so vor sich hinziehen. Und wenn es fertig ist, nimmst du einfach, keine Ahnung, einen Teil von deinem aufgesetzten, von deiner Bowle, wenn das so
aber ist. Aber bisher ist da jetzt nur Alkohol drin, ne?
Das ist nur Alkohol, genau. Mhm. Und genau, dann nimmst du einen Teil von dem Alk und drei Teile entweder Zitronenlimo oder Tonic. Mhm. Gießt das damit auf. Und dann ein Erdbeerchen rein und ein Minzblatt oder so. Ist super geil.
Das klingt wahnsinnig nach Kopfschmerzen.
Das die Menge macht's. Ne?
Also weil Zucker und Alkohol ist doch immer keine gute Kombi für.
Ja, deswegen ist das vielleicht auch mit Tonic besser, weil da weniger Alkohol, weniger Zucker drin ist. Mhm. Das ist eine coole Sache. Bowle, gab es bei euch früher auch Bowle? So auf Familiengeburtstagen und so?
Ja, also ich hatte in so ganz früher Kindheitserinnerung, habe ich noch so Partys vor Augen, wo so ein Bowlentopf da stand, ja.
Ja. Gab es bei uns früher regelmäßig, da wurde dann, ich glaube, eine Flasche süßer Weißwein, zwei Flaschen billiger Sekt.
Und eine Konserve.
Früchte. Und eine Konservendose, eine große mit diesem gemischten Früchtezeug,
ja,
in Zuckersirup.
Genau. Und da, wenn ich Glück hatte, durfte ich diese alkoholgesöfferten Getränken Obstdinger dann essen.
Ja, genau. Und dazu gab es natürlich auch, damit man die überhaupt aus dem Glas rausgekriegt hat, so Plastikpicker. Mhm.
Gab es da nicht auch schon so spezielle Tassen, so Bohlentassen für?
Bohlengläser hatten wir.
Oder Gläser?
Unsere, die waren so, sahen ein bisschen aus wie ein Whiskyglas, aber auf der Seite prangte so eine Goldmünze aus Plastik natürlich. Mhm. Kann ich mich genau dran erinnern. Okay, ich glaube, meine Eltern haben die heute noch.
Und das ist so quasi die britische Bowle, oder?
Das ist quasi die britische Partybowle, genau.
Ja. Ja, witzig, dass sich das hier überhaupt nicht vermeidet hat, ne? Mhm.
Pimms kennt in Großbritannien jeder.
Hast du das denn jetzt auf der Karte bei dir? Auf der Sommerkarte?
Ja. Mhm.
Und wie kommt das an?
Muss ich noch nachfragen, weil wir haben das jetzt, glaube ich, ein, zwei Abende erst
gehabt. Die liegen immer noch unterm Tisch oder was? Die sind auch nicht wieder wach geworden, die Gäste.
Ne, wir haben es tatsächlich selbst getestet und waren sofort betrunken, weil das Mischverhältnis hat noch nicht so ganz gestimmt.
Verstehe.
Aber jetzt haben wir es einigermaßen raus. Das hat ein bisschen gedauert, aber ich muss wieder neue ansetzen. Mhm. Super lecker. Viel besser als diese deutsche Bowle mit den Zuckerfrüchten.
Vielleicht löst das ja die, wie heißen diese ganzen Aperol?
Ja, Aperol, Lillet und
diese
so weiter.
Ganzen Sachen ab.
Ja.
Vielleicht hast du einen neuen Trend.
Wir setzen einen Trend.
Der Eifler pimmt. Nee, wer ist pimmt?
Pimms.
Pimms. Mhm. Wie schreibt man das?
Pimm-S.
Ah ja. Ist das ein Hersteller oder ist das einfach. ein Eigenname?
Ich glaube, das ist ein Eigenname. Also Hersteller heißt bestimmt nicht Pimms. Keine Ahnung. Das ist so wie bei uns Tempo. Also jeder kennt dieses Wort und weiß, was er damit verbindet.
Also rennt alle in Freistadt Eifel, esst aber vorher ordentlich was.
Richtig.
Ordentliche Grundlage schaffen, bevor man in Freistadt geht.
Ordentlich fettiges Essen.
Ja, sowas bietet man auch klassisch als Aperitif dann an, oder?
Ja, klar.
Ja, natürlich.
Ein klassisches Terrassengetränk für den Sommer.
Ja. Ich habe diese Woche ein Audiozitat für dich mitgebracht.
Oh ja.
Ich weiß nicht, ob du es kennst. Es kann sein, dass du es kennst, aber es ist, also du musst mir eigentlich nur sagen, wer das ist.
Okay. Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen.
Da haben wir doch keinen Zweifel dran. Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher, das Ergebnis.
Ja, alles in Ordnung. Das Ergebnis eigentlich verdient für die anderen. Aber Speicher hat wenn man immer zulegen.
Was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin?
Zigaretten.
Bitte?
Zigaretten.
Jetzt erstmal eine durchziehen?
Nachher.
Warum haben Sie es dann mit auf dem Fünf?
Ich bin schnell eingewechselt worden, da habe ich es noch dabei gehabt.
Okay, danke schön.
Bitte.
Das ist ein bisschen, also die Stimme sagt mir erstmal nichts. Aber
also um das Szenario zu beschreiben, da ist ein Reporter, der die Person interviewen will.
Ja.
Und daneben am Anfang zu hören ist noch eine Person, die total anpreist, wie toll der Junge denn ist. Und dann kommt er zu Wort mit seiner Stimme und der Reporter bemerkt, dass der unten in seinem Stutzen, in seinen Socken noch Kippen drin hat. Eine Kippenschachtel.
Ja, irgendwas sagt mir das, aber ich erkenne die Stimme nicht. Also klar, ein Fußballer, ein nicht ganz Unbekannter. Und das ist wahrscheinlich einige Jahrzehnte her, eher so 60er Jahre, würde ich sagen. Aber das Audio, also die Tonqualität ist zu gut dafür.
In der Tat, ja. Also das ist erst von 2007 bei einem sogenannten Tag der Legenden, wo das auch sein. Das heißt, der Spieler, um den es hier geht, der ist nicht mehr aktiv zu der Zeit. Okay. Sondern das ist so ein, wie gesagt, so ein Legenden-Fußballspiel gewesen. Also ich kann es dir ja sagen, es handelt sich um den altbekannten Walter Frosch, der berüchtigt war in der Hamburger Fußballszene, gespielt zu haben. Absoluter Kettenraucher. Es gab auch, da habe ich jetzt leider kein Video oder so von gefunden. Also der stand auch mit, der hat eben in der Abwehr gespielt und wenn dem zu langweilig wurde, hat er sich eine Kippe angemacht.
Am Rand oder mitten am Feld?
Nee, mitten es gibt wohl irgendwo ein Spiel, wo der sich auch mitten auf dem Feld eine Kippe angemacht hat.
Erst drei.
Ja, und um den gibt's Ranken gibt's Mythen. Also der hat lange Zeit den gelbe Kartenrekord gehalten, weil er auch alles nicht so ganz genau genommen hat. Dann ist er 1980 in die Privatinsolvenz gegangen, weil er so ganz, ganz komisch dubiose Geschäfte gemacht hat. War aber noch aktiv bei St. Pauli, hat aber nebenbei bei Edeka gearbeitet, dann,
um
seine Miete zu bezahlen und so. Eigentlich aber gelernter Schornsteinfeger, Walter Frosch.
Aha. Ja, klar.
Aber ich habe das mal wieder gefunden und dachte, das ist doch eine schöne Zeitgeschichte.
Ja, das war einer durchziehen. Ich liebe solche Originale.
Er ist leider mit 63 gestorben schon.
Ja, das ist wenig verwunderbar.
Hat wohl eine Schachtel zu viel geraucht.
Ja, astrein. Ich hätte eine Frage an den Fernsehmann aus aktuellem Anlass.
Pass auf, dann machen wir den Jingle so.
Sollen wir ihn fragen?
Reicht. mehr Jingle gibt es dafür nicht für eine Frage.
Es ist nicht mal eine richtige Frage, sondern eine, sagen wir mal, ich erkläre es dir. Also Apple TV hat zum ersten Mal ein professionelles Footballspiel in Kalifornien ausschließlich mit iPhones live übertragen.
Mhm. Hast du gesehen?
15 iPhones, 17 Pro Max sollen im Spiel gewesen sein. Und ist es jetzt soweit, dass unsere Handys sogar professionelle Kameras verdrängen, oder war das eher so ein Marketingstand?
Das ist ein Marketingstand, weil du brauchst ja für eine Fernsehübertragung oder insbesondere bei so einem Sportereignis brauchst du ja richtig große Zoom-Objektive.
Ja.
Also die auch eine richtig große Range abdecken. Und dann hast du ja, kennt man ja aus dem Fernsehen, vielleicht, dass, wenn man da mal so eine Kamera sieht, diese Box-Objektive, die wirklich aussehen, diese viereckigen Box-Dinger, wo die Kamera hinten quasi nur ein so ein Teil ist. Und die haben sehr aufwendig einen Adapter gebaut, um an diese Box-Objektive iPhones dran zu hängen.
Ja, okay.
Natürlich sind da auch so Handkameras und Gimbal-Kameras, die nur mit dem iPhone arbeiten, aber die Hauptführungskameras sind mit diesen Box-Optiken. Das heißt, der Kamera-Operator, der da dran stand, für den hat es überhaupt gar keinen Unterschied gemacht, weil der hatte oben ganz normal seinen Monitor, der hatte ganz normal in der linken Hand den Zoom, in der rechten Hand die Schärfe. So, also für den hat das wenig Unterschied gemacht, ob da jetzt ein iPhone dran war oder nicht. Mhm. Aber das ist möglich, ja, auf jeden Fall. Also es gibt seit letztem Jahr von einem Hersteller sogar so ein Käfig, wo du das iPhone reinhängst. Dann steckst du den USB-Stecker ins iPhone und dann hast du unten in diesem Käfig hast du ganz normale Anschlüsse für einen Video-Output. Du hast da eine SSD-Festplatte eingebaut, also dass das auf dieser Festplatte dann noch aufgezeichnet wird. Du hast oben einen Anschluss für einen externen Monitor noch. Und sowas, also die Chip-Qualität, die Kameraqualität gibt das auf jeden Fall her.
Ja.
Was so ein bisschen die Bremse ist und wo so die App, also die Kamera-App, ist sehr stark limitiert und professionell nicht gut anwendbar. Es gibt aber Apps,
also
die Funktionen freischalten. Dass man nämlich
ein paar Kommentare von Fachleuten gelesen und die haben nämlich beobachtet, dass diese iPhones an irgendwelche SDI-Verbindungen angeschlossen waren.
Genau.
Also das ist sicher nicht über das einfache USB-C-Kabel übertragen worden.
Nee, also du bekommst über den USB-Output, kannst du den Videoausgang abgreifen. Das macht wie gesagt, was ich eben beschrieben habe, dieses Cage von, ich glaube, Small HD oder so heißt die Firma. Die wandeln greifen das Signal auch ab und machen dann ein SDI-Signal raus. Also so ein professionell digitales Kamerasignal. Aber es geht ja im Prinzip, also das Einzige, was dem iPhone fehlt, ist eine vernünftige Software drauf.
Ja.
Die Apps gibt es aber.
Mhm.
Und die Anschlüsse, die fehlen. Aber ansonsten, der Chip an sich, klar, warum soll das nicht können? Ja. Und genau, und du kannst halt keine Wechselobjektive dran machen. Deswegen du dann, wenn du das über so einen komischen Adapter dann drauf adaptierst, hast du optische Verluste. Also deswegen wird sich das durchsetzen, wird sich das nicht, sondern das war jetzt eher so ein guter Marketing-Gag. Aber wie du siehst, es funktioniert.
Naja, und es ist, ich meine, so als Laie stelle ich mir vor, dass da irgendwie, wenn da 15 iPhones am Spielfeldrand waren, dass da 15 Kameramänner ihr iPhone vors Gesicht gehalten haben. Aber ganz so einfach ist es nicht.
Ja, und zwei davon aus Versehen im Selfie-Modus, nämlich. Nee, überhaupt nicht so einfach. Also das ist, ich habe letztens noch so eine schöne, wie sagt man, eine Kachel gelesen, wenn ein Fotograf gefragt wird, ach, du machst so tolle Bilder, welchen Kamerahersteller benutzt du denn? So, das hat überhaupt gar nichts damit zu tun, welchen Kamerahersteller oder irgendwas man benutzt, dass man gute Fotos macht.
Ja, eben, genau.
Also es ist so das Erniedrigste, was man Fotografen fragen kann. mir gefallen deine Fotos, so fotografierst du mit Canon?
Nee, mit dem Auge.
Ja, aber ich muss da mal reingucken. Ich habe das nämlich auch nur gelesen und wollte, ich habe die Bilder nicht gesehen, also die Videobilder nicht gesehen.
Ja.
Ich habe nur ein kurzes Making-of gesehen, wie die nämlich, wie gesagt, diese das iPhone an diese Box-Optik ranmounten.
Ja, da ist ja auch nichts zum Dranschrauben, ne? Irgendwie
nein. Musst
du schon wirklich basteln.
Das ist so eine, dafür gebaute Lösung, ja. Mhm. Aber wie gesagt, weil du dann ja Glas vor Glas hältst, hast du ja auf jeden Fall optische Verluste. Mhm. Und auch Blendenverluste und so.
Ja, klar.
Aber was jetzt tagsüber, ne, bei so einem Fußballspiel jetzt auch nicht so wild ist.
Mhm. Naja, aber interessant.
Ja, dann machen wir da weiter. Ich habe nämlich heute Frag den Koch Fragen mitgebracht.
Ja, sehr gut.
Die wir auf jeden Fall noch schaffen, weil die sind so ein bisschen off. Die sind einfach nur anders heute. Es begab sich auch letzte Woche. bei meinem Moseltrip.
Ach ja.
Und da bin ich in so ein Dorf reingekommen, wo irgend so ein Fest war. Frag mich jetzt nicht.
Kirmes wahrscheinlich um die Zeit.
Nee, oder irgend so ein Weinfest. Das Fest fing aber erst abends an und ich bin da um 16.10 Uhr etwa rein und wir wollten in einem Lokal schon mal einen Radler trinken.
Ja.
Und in diesem Lokal, was ganz offensichtlich auch an den Festivitäten beteiligt war schon komplett offen, eingedeckt und die hatten anscheinend so wenig schon noch zu tun, das Personal, dass die draußen saßen, geraucht haben und Kuchen gegessen haben. Mhm. So, jetzt gehe ich da rein und frage freundlich, bekommen wir denn schon was zu trinken? Und dann schnauzt die mich an, dass die erst um 17 Uhr aufmachen.
Oh.
So, und jetzt die Frage an dich als Gastronom. In welcher Situation würdest du sagen, nein, sie bekommen jetzt noch nichts zu trinken, weil wir machen erst in einer Dreiviertelstunde auf? Also, das geht nicht in meinen Kopf.
Sagen wir mal so, wenn wir wegen irgendwelcher Vorbereitung nicht in der Lage sind, sowas zu tun, lassen wir die Tür nicht aufstehen.
So.
Sowas passiert natürlich andauernd.
Ja.
Wenn aber die Tür weit auf ist, heißt das für jeden Gast, die haben geöffnet.
In dem Fall war das ja jetzt sogar eine Terrasse. Es war ja sogar außen und das Personal hat offensichtlich außen gesessen und es gab auch schon was zu trinken, weil die haben selber was getrunken. Das ist jetzt meine Frage, gibt es irgendeinen Grund, warum man einen Gast abweist?
Nee, nicht so. Also was die Küche angeht, ja.
Okay, verstehe ich. Das kann man ja nicht einsehen.
Aber irgendwie ein Kaffee oder ein Kaltgetränk ist schnell gemacht.
Und das sind wirklich, das sind 10 Euro verschenkt, oder?
Ja, ja.
10 Euro, die du einfach nicht hast.
Ja. Ich schätze auch mal, als Gastronom, als Inhaber passiert dir sowas eher nicht. Mhm. Aber als Mitarbeiter, die nicht großartig darüber nachdenkt, die sagen, um Punkt 17 Uhr fängt mein Dienst an. Vorher tue ich keinen Handschlag.
Ja, okay. Kann ich irgendwie auch noch nachvollziehen. In dem Fall würde ich aber fast sagen, das war jetzt, wenn es nicht die Besitzerin war, dann war es zumindest die Frau vom Besitzer. Oder.
Ja, das ist eigentlich unverzeihlich. Aber das ist auch typisch für diese Extremtouristen-Regionen. Also die Gäste sind anstrengend. Ich würde lieber, keine Ahnung, eine Wurzelbehandlung machen, als so ein Ausflugslokal in einer Mosel betreiben. Weil die Gäste sind unglaublich anstrengend. Die wollen alles sofort haben und also so typisch diese Bustouristen und so. Mhm. Das macht keinen Spaß. Und ich vermute mal, dass die Arbeit auch keinen riesigen Spaß mehr.
Dann muss man sich einen anderen Job suchen.
Ja.
Aber gibt es da vielleicht nicht.
Gibt es da vielleicht nicht. Aber man kann sich natürlich auch, sagen wir mal, sein Publikum heranziehen. Ne? Ich meine, du musst ja kein Ausflugslokal sein. Könnte ich ja auch machen hier, aber sind wir nicht. Mhm.
Okay, aber deswegen habe ich mir das genau exakt in dem Moment direkt auf meinen Podcast-Zettel aufgeschrieben im iPhone, weil ich dachte, vielleicht gibt es ja doch irgendeinen Grund, plausiblen Grund, dass man, weiß ich nicht, dem Finanzamt Stunden angeben muss oder so. Oder in die Kassenzeiten irgendwie nachweisen oder so.
Nee.
Gibt's nicht, okay.
Nee, überhaupt nicht. Dann war's Bocklosigkeit. Hm? Das reine Bocklosigkeit.
Okay. So, und dann eine Frage. Ich habe mir am Wochenende jetzt, habe ich mir ein fantastisches vegetarisches Steak gegrillt. Mhm. Es gibt mittlerweile, ich nenne den Hersteller jetzt hier nicht, aber der wirbt damit auch im Fernsehen. Es ist ein Steak und das sieht aus wie ein Steak und das packst du aus und das hat auch, also so suggeriert, als wär sogar so ein bisschen Blut, Fleischflüssigkeit.
Das blutet.
Ja, ich glaube, das ganze Ding ist halt getränkt in Rote Bete-Konzentrat.
Ah ja. Hm.
Das hat den Grund, weil wenn du das grillst, du kannst das nicht durchgrillen, sondern es bleibt immer quasi so Medium. Weil, okay. weil halt da Rote Bete-Konzentrat drin ist. Aber natürlich, wenn du das auspackst, suggeriert das schon auch so ein bisschen Blut und es ist ein echtes Ding. So, aber es schmeckt nicht so richtig fleischig, natürlich. Hat aber auch keine unangenehmen Nebengeschmäcker, was diese Ersatzprodukte oft haben. Aber es ist wirklich für so einen Grilltag ein super Steak-Ersatz. So, und es gibt ja, hatte ich ja schon mal erzählt, auch super andere Fleischersatzprodukte. Ja. Jetzt die Frage, wann kommt der Zeitpunkt, dass Restaurants Fleischersatzprodukte in der Form anbieten? Weil ich hatte dir doch auch von der Mosel so ein Screenshot von einem oder ein Foto von einer Karte geschickt, wo es mal wieder fantastisch vegetarische Gerichte gab, nämlich, was war das, überbackenes Gemüse? Mhm. Das ist diese Klassiker, die es vor 20 Jahren schon gab.
Ja, ja, genau. Mhm.
So, wann?
Wahrscheinlich liegen die auch so lange schon in der Tiefkühltruhe.
diese Brokkoli-Blumenkohl-Möhrchen-Mischung.
Mit so einer Hollandaise-Soße drüber.
wann kommt der Punkt, dass du so ein ein Fleischersatzprodukt-Schnitzel oder Steak oder sowas, du jetzt vielleicht nicht, aber wann geht das in die Gastro?
Also nie gesehen. Sagen wir mal so, jede Gastro, die einigermaßen was auf sich hält, produziert ja die Produkte, die auf die Karte kommen, selber. Mhm. Wir kaufen ja keine Fertigprodukte.
Okay.
Aber diese Fleischersatzprodukte, die wie ein Steak aussehen oder so, das sind ja Fertigprodukte.
Hochverarbeitet,
ja. Genau. Und deswegen ist das eher unwahrscheinlich, dass du die in Restaurants auf der Karte siehst. In Pommesbuden vielleicht. Da kriegst du vielleicht eine vegane Bratwurst oder so. Mhm.
Aber glaubst du nicht, dass irgendwann mal auch, weiß ich nicht, so wie man ein Rinderfilet im Ganzen im Großmarkt kauft, dass man irgendwann im Ganzen dann auch so ein Ersatzrinderfilet im Ganzen kaufen kann?
Theoretisch möglich, ja. Aber gesehen habe ich das noch nicht.
Also, das ist merkwürdig, ne? Weil das wäre doch eigentlich, weil ich glaube, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und habe überlegt, ob das dann so der Grund ist, so, ja, aber das kann ich mir ja auch zu Hause machen, aber der Grund kann es nicht sein, weil das wäre bei Fleisch genau das Gleiche. Mhm. Weil das Restaurant macht das, also man geht ja ins Restaurant, weil das da anders ist oder besser schmeckt oder...
Ja, im besten Fall auch besser, genau.
Genau, weil, ne, also ist ja, wenn du in das Restaurant gehst und es das heißt, ja, das kann ich ja zu Hause genauso machen, dann ist das Restauranterlebnis ein falsches.
Ja.
Aber ich glaube, es hat nichts damit zu tun, dass das jetzt ein Ersatzprodukt ist. Also was man ja schon mal ganz, ganz selten sieht, ist sowas wie so ein Kohlrabi-Schnitzel oder so.
Ja, sowas machen wir auch.
Ja. Aber so diese hochverarbeiteten Ersatzprodukte?
Nee, ich meine, was jetzt, sagen wir mal, mein Konzept angeht, das kriegst du ja nicht beim Bauern. Also das kommt ja aus der Fabrik. Mhm. Es gibt, wie der Zufall so spielt, ungefähr 20 Kilometer von hier einen der größten Tofu-Produzenten Deutschlands.
Echt?
Mhm. In so einem Industriegebiet in Wershofen.
Okay.
Ja, ist regional. Aber kommt natürlich aus einer Riesenfabrik.
Kommt deswegen nicht bei dir auf die Karte.
Genau. Du kannst, also so ein großer Hersteller, da kannst du nicht hinfahren und irgendwie ein Kilo Tofu kaufen. Also ich glaube, der exportiert das weltweit.
Also bleibst du bei diesem überbackenen Kaisergemüse.
Genau. Kaisergemüse. Das Wort habe ich schon ewig nie mehr
gehört. Ja, aber das Wort habe ich eben gesucht. Das ist ja genau diese Mischung.
Genau.
Ja, aber das ist trotzdem, ich finde, wenn man sich so Speisekarten anguckt, das vegane, vegetarische Angebot ist immer noch beschissen.
Ja. So,
du kannst mittlerweile zu Hause relativ okay Fleischalternativen essen und dir Sachen zuzubereiten. Im Restaurant stehst du da immer noch so ein bisschen auf dem Schlauch und bist immer der Außenseiter. Ne?
Das liegt aber auch natürlich, also ich kann jetzt nur für ländlichere Regionen sprechen, nicht für die Großstadt, aber Vegetarier gibt es inzwischen häufiger. Mhm. Aber ehrlich gesagt nicht mal täglich. Mhm. Veganer sind extrem selten.
Könnte das daran liegen? Also zwei Fragen. Könnte das zum einen daran liegen, dass die gar nicht erst in Restaurants gehen, weil die wissen, da kriege ich nichts? Mhm. Und jetzt kommt nicht dazu, weil ich bin ja auch kein Vegetarier oder Veganer, esse aber häufig muss ich jetzt ganz ehrlich auch nicht sagen, aber esse hier und da zu Hause ja auch vegan oder vegetarisch, weil ich den Fleischkonsum reduzieren möchte. So.
Ja.
Also ne, das sind ja zwei Sachen, die da so ein bisschen reinspielen. Vielleicht kommen vegan. Ja, andererseits, wenn ich jetzt überlege, letzte Woche war ich unterwegs und war den ganzen Tag aktiv, da gehe ich an so ein Restaurant, da will ich einen Schnitzel haben. So. Also, ja. Da hätte ich mir jetzt auch kein Tofu-Steak
bestellt. Das ist schon richtig. Ich meine, wir haben ja was für Vegetarier und es gibt wenig Konkurrenz. Also die könnten jetzt nicht einfach woanders hingehen, um was Besseres zu finden. Insofern glaube ich schon, dass ich den Markt hier bei uns ganz gut kenne.
Also Vegetarier ist ja auch wirklich einfacher, ne?
Ja.
Zu bedienen.
Ja.
Also viel einfacher natürlich. Mhm.
Und wenn man sich, sagen wir mal, so mediterrane Küche anguckt, in Italien hatten Vegetarier überhaupt kein Problem, gut zu essen, weil die Italiener essen viel vegetarisches Zeug. Mhm. Viel natürlich alles mit Pasta zu tun. Mhm. Und so händel ich das hier auch. Also unsere Eiflock-Nudeln zum Beispiel, die haben wir im Moment mit grünem Spargel. Das ist natürlich vegetarisch. Aber nicht, weil ich unbedingt das jetzt vegetarisch anbieten möchte und einfach nur den Speck weglasse, sondern einfach, weil das ein astreines Gericht ist.
Mhm. Okay. Ja, nicht. Mich hat nur interessiert, ob es diese Ersatzprodukte mittlerweile auch industrialisiert irgendwie im Großmarkt gäbe. Und das nur keiner.
Also in dem kleinen Großmarkt, der hier in der Nähe ist, gibt es sowas gar nicht. Mhm. Aber in dem Riesengroßmarkt, der weltweit an Gastro verkauft, mit dem großen M, das nicht gelb ist, doch ist auch gelb.
Das Metro M, meinst du jetzt?
Metro M, genau. Der hat sowas bestimmt.
Ja, aber ich glaube nicht in Großgebinden, ehrlich gesagt.
Das mag sein. Also ich glaube nicht, dass du so ein riesen Proteinrücken vom Schwein kaufen kannst.
das meine ich ja. Weißt du, genau so. Aber so, dass man das auch, dass du dann nicht da als Koch stehst und jedes Schweinemedaillon aus so einer Folie rauspickeln musst, sondern dass du den ganzen Rücken da liegen hast und zack, 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 zack. So.
Die Frage ist natürlich, wie das produziert wird und welche Konsistenz sowas hat im Rohzustand. Das heißt, wenn das zum Beispiel so krümelig ist, dass du das nicht schneiden kannst, dann ist das natürlich besser, wenn das alles einzeln verpackt ist.
Also bei dem Steak, was ich da gegessen habe, hätte das, ich glaube, das hätte, also das funktioniert. Das kannst du als ganzes Filetstück produzieren und dann selber schneiden.
Dann gibt es eigentlich keinen Grund dafür, das nicht in Großgebinden zu produzieren.
Na gut, vielleicht kommt das mit der Zeit.
Ja, wer weiß.
So, letzte ganz schnelle Frage. Was ist das meist überbewerteste Gewürz der Welt?
Das überbewertetste Gewürz der Welt?
Achso, okay.
Maggi.
Was? Okay, Maggi ist jetzt aber auch kein Gewürz.
Für viele schon.
Ja, das ist speziell, aber das ist nicht überbewertet.
Ja, es ist eigentlich, ja, also eigentlich braucht man es nicht, wenn man anständig kocht.
Manchmal.
Ja, es macht manchmal auch Spaß, das ist das Problem.
Also zum Beispiel, das ist, manchmal ist das ja so ein Geheimtrick, ne? Mach mal Frikadellenmasse, so wie du die ganz normal machen würdest. Ja. Und mach mal so einen Schnuff Maggi noch mit da rein. Ja. Funktioniert super.
Ansonsten würde ich sagen, es gibt kein überbewertetes Gewürz. Jedes Gewürz hat seine Berechtigung im entsprechenden Fall.
Ist das so? Weil bei diesen, wie heißen diese... heißt das Aromaten? Also hier so Lorbeerblatt, Wacholderbeere. Diese Kategorie.
Ja.
Wenn ich da immer so eine Handvoll Mischung zum Beispiel in eine Brühe oder so mit reinschmeiße, denke ich mir immer, ob ich das jetzt machen würde oder nicht, weiß ich nicht, ob das ein großer Unterschied wäre.
Wenn du keinen Unterschied schmeckst, tust du zu wenig rein oder deine Gewürze sind zu alt.
Meinst du? Mhm. Also, weil ich könnte dir nicht den Unterschied zwischen einer Wacholderbeere und einem, wer ist der andere?
Lorbeerblatt.
Pimentkorn.
Oder Piment. Ja, doch, also, halt mal die Nase rein.
Das riecht doch gar nichts.
Ja, dann ist dein Zeug wirklich zu alt.
Meinst du?
Dann hast du wahrscheinlich seit 8 Jahren im Regal.
Weiß ich jetzt
schon nicht. Dreimal mit umgezogen.
Also die Lorbeerblätter, die sind immer frisch. Also frisch getrocknet.
Ja, wobei ich muss sagen, also ich habe Lorbeerblätter in so einer riesen Tupperdose. Mhm. Und die kaufe ich also quasi bei einem Gewürzhersteller. Wenn du den Deckel aufmachst, kippst du fast um.
Bei Lorbeer, ne?
Ja. Aber wenn ich mal aus Verlegenheit irgendwie hier beim Rewe so ein kleines Tütchen mit 3 Lorbeerblättern drin kaufe, die riechen nach nichts. Mhm. Vielleicht ein bisschen nach Fischfutter. Mhm. Also da gibt es erhebliche Qualitätsunterschiede natürlich.
Okay, dann ist es vielleicht die Qualität und nicht die
dauerhafte Lagerung.
Ja, gut, ist ja in Ordnung. Mhm. Gut, das waren die drei Fragen an den Koch. Jetzt binden wir das wenigstens ab.
Wieder Namen wie...
Nee, immer die...
Wir binden die Wunde ab.
Ja.
Das waren die Antworten vom Eifelkoch. Und wie immer... Er wusste es doch.
Jetzt haben wir hier aber auch schon lange wieder rumgeredet.
Ja, ne?
Aber hier ist auch, ich sitze ja hier quasi im Keller. Hier ist aber auch einfach so schön kühl.
Ja, hier nicht so. Unterm Dach.
Hier kann man einfach so schön, schön sitzen und einfach so daher labern. Naja. Ja, in diesem Sinne falte ich meinen Zettel hier schon mal zu. Überlasse dir die letzten Worte an Recki Reck und bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf nächste Woche hier an dieser Stelle wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Ja, und ich falte meine Hände, trinke meinen Gin Tonic noch aus und gehe dann irgendwie kalt duschen, bevor ich schlafen gehe. Macht's gut und schwenkt die Hut.